Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und Sigrid Brinkmann begrüßt Sie. Heute wird mit der Dekadenz der französischen Elite abgerechnet. Es geht um Kinderlosigkeit in Südkorea und die Fragen einer Tochter an ihren berühmten Schauspielervater, der mit Goethe als Scheuklappe an den Nazis vorbeilief. Constance Debray war Strafverteidigerin, bevor sie sich 2015 ganz auf das Schreiben verlegt hat, sich zu ihrem Lesbischsein bekannte und einen gerichtlichen Streit um das Sorgerecht für ihren Sohn verlor. In drei Büchern thematisiert sie die tiefgreifenden Lebensveränderungen. Raus aus der Luxuswohnung in ein 9-Quadratmeter-Zimmer ohne Möbel, kahlgeschorener Kopf, ständig wechselnde Geliebte, am Hals die tätowierten Worte plutôt crevé, das heißt, lieber krepieren als weitermachen wie bisher. Love Me Tender, das zweite Buch ihrer Trilogie, erschien 2024 bei Mattes und Seitz. Jetzt folgt Playboy, der Auftakt. Mehr dazu von Oliver Jung.
Eine selbstbewusste Frau, 40 Jahre alt, gestandene Juristin, wird zur Anwältin ihrer selbst. Das ist zunächst einmal eine autofiktionale Emanzipationsgeschichte. Eine Lossagung von bürgerlichen Normen und dem bisherigen Eheleben. Die Protagonistin orientiert sich neu, lernt Frauen zu lieben. Es bleiben scheue Eskapaden, bis sie vor Gericht einen jungen Dealer zu verteidigen hat.
Ich erzähle, was Sie hören wollen. Der gute Junge, die gute Schule, die gute Familie. Selbst die Staatsanwaltschaft fordert nur eine Bewährungsstrafe. Beim Bürgertum werden sie schwach, die Richter. Und so habe ich Agnès kennengelernt, als Verteidigerin ihres Sohnes. Natürlich ist er freigekommen. Bürgerliche fahren nicht ein.
Agnès, 50 Jahre alt und weiterhin mit ihrem Ehemann zusammen, wird die Geliebte der Erzählerin. Es fällt auf, dass dabei die anfängliche Scheu einer immer stärker fordernden, vielleicht maskulinen Härte der Heldin weicht. Sie nimmt sich, was sie will. Ihre Egozentrik bemäntelt sie nicht.
Ich beschloss, dass das, was zwischen ihr und mir passieren könnte, das Wichtigste in meinem Leben sein würde. Wer sie war, spielte dabei keine Rolle.
Ehrlich, direkt und hart ist auch der Stil dieser mit kluger Gesellschaftsanalyse durchwirkten Selbsterkundung. Immer wieder hebt die aus der französischen Oberschicht stammende Erzählerin auf den internalisierten Snobismus ab, auf die großbürgerliche Langeweile, die man mittels einer bewusst derben und schamlosen Sprache aufzubrechen versuche. Genre-technisch bewegt sich das in der Nachfolge der Bekenntnisse von Jean-Jacques Rousseau. Die Ehrlichkeit in Bezug auf Agnès streift bald die Verachtung. Das Kleinbürgerliche an ihr stößt der Heldin auf, auch das Theatralische. Den Sex findet sie schlecht. Aber auch von der nächsten Geliebten, der jungen Albert, die sie sexuell zuerst ganz in den Bann zieht, trennt sich die Erzählerin wieder.
Was soll man mit der anderen tun? Sie lieben oder sie umbringen? Ich liebe und ich hasse sie.
Die Protagonistin kommt kurzzeitig wieder mit Agnès zusammen, bleibt aber unzufrieden. Liebesgeschichten findet sie eigentlich immer dann am besten, so sagt sie, wenn sie enden.
Das Problem ist, dass die Sache mit den Frauen jetzt auch alltäglich geworden ist. Auch dabei geht es nur um Sex und Liebe. Nichts Neues, nichts, was das Leben ändern würde.
Vorsicht, mahnen Schilder an französischen Bahnübergängen. Ein Zug kann einen anderen verbergen. Diese Warnung könnte man auf die Poetik des Romans Playboy ausdehnen, der nur vordergründig von einer Neujustierung des Begehrens handelt. Es geht vielmehr um die Einsicht der eigenen Prägung, nicht entkommen zu können. Die Heldin ist viel zu klug, um nicht zu wissen, dass sie, will sie wirklich ihr Leben ändern, an einer Aufarbeitung ihrer Herkunft und ihrer dramatisch abgestürzten Kindheit nicht vorbeikommt. Dabei waren die frühen Jahre märchenhaft. Mit einem Vater, der als bekannter jüdischer Journalist und als Sohn eines ehemaligen französischen Premierministers in höchsten Kreisen verkehrte, lebte es sich gut. Noch besser mit einer geliebten, schönen Mutter, die als Model arbeitete. Dann folgte die Wende. Beide Eltern wurden drogenabhängig. Opioide, Heroin, Alkohol. In dieser Misere treffen sich bei Debray die Dekadenz der Oberschicht und deren Leiden an der eigenen Deklassierung. Die Mutter starb traumatisch früh, übrig blieb der selbstbezogene Vater. Ihm tritt sie als Kämpferin entgegen. Wehrloser ist sie gegen den Schlag, den der Ex-Mann ihr durch den Vorwurf versetzt, dem eigenen Kind geschadet zu haben. Das Kind hält dabei zum Vater, Es bleibt ihr nur, die Wut ihres Sohnes zu leben. Das Sorgerecht aber verliert sie. Die Erzählerin, hier darf man vielleicht doch sagen, die Autorin, wagt sich schließlich weit vor und möchte im Unglück so etwas wie ein letztes einendes Band ihrer Familie, ja ihrer gesamten Klasse sehen.
Wir sind Menschen, denen es sehr schlecht geht. Jedenfalls sind wir so geboren. Und dadurch sind wir gezwungen, Sachen auszuprobieren, in der Hoffnung, dass es uns dann besser geht. Zum Beispiel Jude oder lesbisch oder Junkie sein.
Das soll nicht die Emanzipation als homosexuelle Frau kleinreden. Nur geht das Buch, dessen Ton an Virginie Despentes erinnert, in der Identitätssuche nicht auf. Seine eigentliche Faszination und Dramatik verdankt es vielmehr der so erhellenden wie kompromisslosen Abrechnung mit der Pariser Bourgeoisie von innen heraus. Einer Klasse, die von einer Bedeutung zehrt, die sie längst nicht mehr hat. Und eben daran unrettbar verzweifelt.
Oliver Jung über Constance Debrés Buch Playboy. Max Henninger hat es aus dem Französischen übersetzt für den Verlag Mattes und Seitz. Der Band hat 160 Seiten und kostet 20 Euro. Obwohl die südkoreanische Regierung einiges dafür tut, die demografischen Probleme des Landes anzugehen, bleibt die Geburtenrate seit Jahren beispiellos niedrig. Die 1978 in Südkorea geborene Autorin und Essayistin Kim Wee-kyung fragt in ihrem neuen Roman, was der Verzicht auf Kinder für eine Gesellschaft bedeutet und wie es Frauen geht, die verzweifelt versuchen, schwanger zu werden. Marie Schöß rezensiert Hello Baby.
Die Protagonistinnen dieses Romans sind Frauen über 35, deren Eierstockfunktion rapide nachlässt. So stellt der Roman selbst sie vor und nennt zu Beginn jedes Kapitels konsequenterweise nicht bloß den Namen der Frau, deren Geschichte nun folgt, sondern auch ihr Alter. Denn diese Zahl, eine 37 oder 44, sitzt den Frauen im Nacken. Verrät sie doch, wie schlecht genau die Chancen stehen, noch ein Kind zu bekommen.
Moon Jong hatte sich relativ spät für ein Kind entschieden. In dem Jahr, in dem sie 40 geworden war, hatte sie mit ihrem Mann im Gemeindegesundheitszentrum eine Voruntersuchung machen lassen und ein halbes Jahr lang versucht, schwanger zu werden.
Auf natürlichem Weg schwanger zu werden, diese Idee haben sie alle mittlerweile aufgegeben. Ihr Körper ist in diversen Tests durchleuchtet und die noch verbleibenden Methoden für eine Schwangerschaft eruiert. Mit dem Ergebnis, und dafür stehen die Altersangaben zu Beginn jedes Kapitels symbolisch, dass sich die Frauen zwar noch als Individuen fühlen, als Patientinnen aber regelmäßig zu einer Nummer werden. Reduziert auf ihr Alter, eine Statistik oder das Ergebnis der jüngsten Untersuchung. Die Frauen nicht anders als ihre Männer.
Die Ergebnisse der Samenuntersuchung waren kläglich ausgefallen. Der Arzt seufzte leise und zeigte ihnen den Monitor. Es gibt zu viele abnormale Spermien. Die normalen machen nicht einmal 1% aus. Und auch die Beweglichkeit ist mangelhaft. Als spräche er mit den Spermien auf dem Bildschirm, murmelte der Arzt: Die kommen ja überhaupt nicht vorwärts. Keine Geradlinigkeit, überhaupt nicht.
Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist eine Kinderwunschklinik in Seoul. Und erzählt wird aus verschiedenen Perspektiven. Jedes Kapitel ist einer Frau gewidmet, die in der Klinik ein- und ausgeht. Sie alle sind über einen Hello-Baby-Gruppen-Chat miteinander verbunden. Einen Kanal, der je nach Tagesform den Charakter einer Klagemauer oder Kraftbeschwörung annimmt. Überhaupt wirkt die Klinik wie ein Schicksalsort der modernen Gesellschaft. Die Ärzte, profane Propheten. Und die Eingriffe, rituell aufgeladen. Auch Moon Jong, 44, verbringt hier einen guten Teil ihrer Zeit.
Nach Mitternacht war im Krankenhaus nur noch ein leises Tippen auf mehreren Tastaturen zu hören. Moon Jong lag im Bett und schrieb ebenfalls mit ihrem Laptop auf dem Bauch. Ihre Redakteurin, die nichts von Moon Jongs Klinikaufenthalt wusste, hatte sie gedrängt, endlich das Interview abzuliefern. Moon Jong überlegte, ob sie ihr die Wahrheit sagen sollte. Doch dann ließ sie es sein. Sie wollte nicht für eine altmodische Person gehalten werden, die heutzutage in einer Zeit niedriger Geburtenraten noch an traditionellen Werten festhielt. Und an einem Lebensentwurf mit eigenen Kindern, der das Arbeitsleben beeinträchtigte.
Für die Widersprüchlichkeit moderner Familienplanung lässt sich kaum ein kraftvolleres Bild finden als dieses. Das Bild, wie eine Armada von Frauen mit Laptop auf dem Bauch die Nächte durcharbeitet und eine Kinderwunschklinik mit blauem Licht und anhaltenden Tippgeräuschen erfüllt. Überhaupt ermöglicht es der Mikrokosmos Kinderwunschklinik, die gesellschaftlichen Fragen durchzudenken, die im Hintergrund dieses Buches stehen. Welcher Druck lastet auf den Frauen, die hier schwanger zu werden versuchen? Und welcher Druck lastete vorher auf ihnen, dass sie sich erst jetzt trauen, ihrem Wunsch nachzugehen?
Als die Zwillinge auf der Welt waren, hatte Sol Chu noch nicht die Absicht gehabt, ihren Job aufzugeben. Selbstbewusst hatte sie einen Antrag auf Elternzeit und Erziehungsurlaub gestellt. Und obwohl hinter ihrem Rücken gemurrt und getuschelt wurde, hatte sie die 3 Monate Elternzeit und das Jahr Erziehungsurlaub fast ganz in Anspruch genommen.
Weil sich die Autorin Kim Wee-jong einen Reigen an Geschichten vornimmt, hat sie für die gesellschaftlichen Fragen allerlei Material und leuchtet sie nachvollziehbar aus. Zur großen literarischen Gesellschaftsstudie fehlt es der Autorin allerdings an sprachlichen Mitteln. Denn für ihre Geschichte bräuchte sie 2 Register. Ein cleanes Vokabular, das aller Emotionalität entzogen ist, Sprache von Diagnosen und medizinischen Urteilen und eine Sprache für die Gefühle, die solche Diagnosen auslösen. Eine Sprache, die zeigen könnte, wie individuell ein Mensch auf sie reagiert. Aber genau diese Sprache gerät denkbar simpel.
Mehrere frühe Fehlgeburten hinterließen unauslöschliche Narben,
beklagt eine Frau. Und eine andere stellt fest,
diesmal fühlte es sich an, als ob ein tiefes Loch in ihr Herz gebohrt worden wäre.
Abgenutzt sind solche sprachlichen Bilder, 100-fach gelesen. Und genau das verhindert, dass der Roman die Individualität der Frauen, ihre Persönlichkeit jenseits aller Zahlen und Statistiken wirklich spürbar macht.
Kim Wee-kyungs Roman Hello Baby wurde von Inwon Park ins Deutsche übersetzt. Das Buch ist im Münchner Blumenbar Verlag erschienen zum Preis von 22 Euro. Unsere Rezensentin war Marie Schüss. 30 Jahre lang hat Roswitha Quartflieg in ihrer Hamburger Verlagswerkstatt Bücher illustriert und gedruckt. 2003 schloss sie die Ramin-Presse und widmet sich seither ausschließlich dem Schreiben von Romanen, Theater und Hörstücken über Themen, die Haltung verlangen. Jugendgewalt zum Beispiel, Sterbehilfe oder der Umgang mit Demenzkranken. Roswitha Quartfliegs jüngste Publikation basiert auf dem Tagebuch, das ihr Vater, der Schauspieler Will Quartflieg, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs begann und im September 1946 beendete. Sie fand es im Nachlass ihrer Mutter in einer Kiste mit der Aufschrift Briefe und Kurioses. Will Quartflieg wurde für seine Rezitationskunst verehrt, für die klassischen Theaterrollen, die er spielte. Noch in den letzten Kriegswochen deklamierte er Goethe und Schiller vor Soldaten, während seine schwedisch-deutsche Frau von Lübeck aus versuchte, mit ihren kleinen Kindern aus Deutschland herauszukommen. Welches Bild, habe ich Roswitha Quartflieg gefragt, gibt ihr Vater in den sehr privaten Eintragungen ab?
Dieses Tagebuch ist ein Liebesbrief an meine Mutter. Ein sehr inniger Brief, weil er ja ihr alles erzählen möchte, was er erlebt. Auf der anderen Seite ist es auch eine Rolle, die er spielt. Der Einsame, der gen Norden in Schweden schmachtet. Und auf der anderen Seite diese absolute Katastrophe in Deutschland miterlebt, zu der er ja eigentlich gar keine Haltung hat, weil er die Kunst wie sein Ledermantel um sich hat, wie eine Rüstung, die privilegiert ihn und ermächtigt ihn, für die gute Sache einzustehen, die Deutschland ja im Grunde genommen sei.
Will Quartfliegs Aufgabe war es, die Truppen mit Schiller und Goethe moralisch aufzurichten. Waren Sie froh, den Namen Ihres Vaters nicht auf der Liste der Gottbegnadeten, zu denen dann Heinrich George zum Beispiel und Bernhard Minetti zählten, zu finden?
Ja, natürlich. Und das hat mich gewundert, weil er ja in der ersten Reihe platziert ist. Und er war aber einer, der immer irgendwie so durchgekommen ist. Das ist merkwürdig, durch diese Zeit zu gehen und unbeleckt zu bleiben von all dem, was auch Kollegen passiert ist.
Sie schreiben, er sei vorbeigelaufen an den Nazis, schöne Verse im Kopf, aber bewusstlos dem Eigentlichen gegenüber, dem Grauen. Es ist klar, dass sie sich von dem, ich zitiere jetzt auch, verblasenen Idealismus des Vaters und anderer Deutscher distanzieren, die mit Goethe als Scheuklappe durchzukommen versuchten. Waren Sie denn vorbereitet darauf, auf so viele Beschwichtigungen zu stoßen?
Ich war auf gar nichts vorbereitet. Ich bin 49 geboren, 63 haben sich meine Eltern getrennt. In diesen 13 Jahren, wo ich ihn erlebt oder nicht erlebt habe, weil er ja kaum zu Hause war, war das ja kein Nazi und meine Mutter auch nicht. Und auch in den späteren Jahren, wo ich ihn öffentlich verfolgt habe von Weitem, war er ja absolut gegen die Nazis. Aber jetzt in diesem Tagebuch auf einen zu stoßen, der doch diese Denke in sich hatte, Täter mit Opfern zu vertauschen. Das ist genau heute wieder Sprech der AfD. Wo sind wir wieder gelandet? Das ist in diesem Tagebuch auch so, dass nie hingeguckt wird, warum ist das ganze Leid? Sondern das deutsche Volk wird geprüft und die Schicksalsmächte sind am Werken. Aber dass das ein Angriffskrieg Hitlers war, wird in keiner Silbe erwähnt.
Sind Ihnen die Fragen, die Sie Ihrem Vater stellen, denn Sie kommentieren ja seine Eintragung auch deshalb so bohrend, weil es nicht sein darf, dass Aufklärung ignoriert wird und Fakten abgetan werden.
Ja, und das Merkwürdige ist, als ich anfing mit diesem Tagebuch 2020, dachte ich, oh Gott, wer interessiert sich für so ein altes Tagebuch 1945, 46 geschrieben? Ich war ja wie in so einem Tunnel mit dieser Arbeit. Es war ja eine unglaubliche Recherche und Menschen befragen und irgendwie war ich immer damit beschäftigt. Und dann lese ich die Zeitung oder höre Radio und denke, what? In welchem Jahr lebe ich eigentlich? Was jetzt alles passiert und sich wieder so in diese Richtung bewegt, wie man damals gedacht hat. Ich kann es überhaupt gar nicht fassen.
Gab es auch Dokumente in dieser Kiste, auf deren Fund Sie nicht vorbereitet waren?
Ja gut, ich meine, da waren 476 Briefe drin an meine Mutter von 1933 bis 1945. Die haben sich kennengelernt auf Capri, als sie 15 und er 18 war. Das an sich war schon überraschend. Also dieser Fund, wo sind diese Briefe erhalten geblieben? Meine Mutter ist zu Capri zurück nach Schweden und dann von Schweden nach Deutschland. Sie hat ja Medizin studiert an der Charité. Und dann wieder nach Schweden. Wo hat sie diese Briefe gehabt? Dieses Konvolut. Dann dieses Tagebuch und was ist alles aufbewahrt? Eintrittskarten von 46 bei den ersten Rezitationen meines Vaters in Hamburg. Und der kleine Programmzettel oder kleine Mitgliedsausweise meiner Mutter. Also es ist so ein Haufen von persönlicher Geschichte, kleine Exponate zu diesen beiden Biografien.
Ich meine, Sie haben ja auch Fotografien beigefügt. Das sind Dinge zutage gekommen, die Sie zum ersten Mal gesehen haben. Ist ja auch etwas, was einem vielleicht versöhnlicher stimmt, oder? Mit der Geschichte des Vaters, die Sie immer kritisch betrachtet haben.
Versöhnlich, meine, in dieser Kiste waren in dem Sinne keine Dinge, die jetzt etwas, also ausgleichend waren in Bezug auf das, was er gedacht hat in der Zeit. Es bleibt dieser Eindruck eines Menschen, der auf einer ganz anderen Ebene läuft und trotzdem das Denken um sich herum wie so ein Humus in sich einsaugt und auch so spricht, also in der Verachtung anderen Menschen und Völkern gegenüber. Und wie kann das sein und wo bleibt man mit diesem Denken, als der Krieg zu Ende ist? Bleibt man immer der Herrenmensch oder plötzlich, huch, wir waren ja doch die Schlimmen, kommt denn diese Einsicht irgendwann? Das ist ja gar nicht abzulesen, sondern dann ist der Krieg zu Ende, es wird wieder Theater gespielt, eigentlich dieselben Sachen, die er auch während des Krieges, das ist ja das Irre, bis 45 am Schiller Theater spielt. Und dann kommt eine Familie mit 5 Kindern in der Adenauer-Ära, alles hübsch und nett mit Familienfotos, aufgenommen von Rosemarie Clausen, dieser Theaterfotografin. Und man ist so geborgen in diesem friedlichen Deutschland, in dem man seine Karriere wieder macht. Aber wo packt man das hin, diesen Irrtum? Ich meine, er hat niemandem etwas getan. Aber trotzdem ist es ja erstaunlich und traurig auch, dass sowas passieren kann. So ein Brainwashing.
Die Schriftstellerin Roswitha Quartflieg über das Tagebuch ihres Vaters Will Quartflieg. Sie kommentiert es, sie stellt Fragen und weil sie auch daraus zitiert, tritt der Vater als Co-Autor Autor auf. Ich will lieber schweigen. Das ist der Titel des mit zahlreichen Abbildungen versehenen Buches aus dem Kanon Verlag. Auf die Nachrichten folgt unser Magazin Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um die Frage, was nach dem Berg- und Gletschersturz im Schweizer Kanton Wallis passiert. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.